Nur widerwillig schleppe ich mich ins Badezimmer. Verschlafen und mit einem halben Auge versuche ich, mich im Spiegel zu identifizieren. Es ist definitiv zu früh, zum Aufzustehen. Als meine Augen sich langsam an das viel zu helle Licht gewöhnt haben, fange ich an, das zu begutachten, was mir im Spiegel entgegenblickt. Ist das wieder eine neue Falte? Und habe ich zugenommen? Naja, mehr Haare sind auf jeden Fall nicht dazu gekommen. Das sieht wirklich nicht perfekt aus. Aber das sind nur Äußerlichkeiten. Ich schaue tiefer in mich rein und ich sehe einen Mann mit Fehlern, mit Problemen, mit Schwächen, keineswegs perfekt, eher ziemlich unperfekt. Willi hat schon gesagt, dies ist eine unperfekte Predigt von einem unperfekten Menschen in einer unperfekten Welt, über einen unperfekten König, geschaffen von einem perfekten Gott. Als Gott uns Menschen schuf, hat er uns tadellos gemacht. Er hat uns tadellos gut gemacht. Man könnte sagen, er hat uns perfekt gemacht. Als Gott am sechsten Tag den Menschen nach seinem perfekten Ebenbild geschaffen hat, gab er seiner Schöpfung selber das Prädikat sehr gut. Eine Auszeichnung, die nicht größer sein könnte. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 26, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Und in Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Aber diese perfekte Schöpfung hat einen Haken. Denn Gott schuf den Menschen mit einem freien Willen. Frei, sich gegen Gott und das Gute zu stellen. Frei, sich gegen das Gute zu entscheiden. Frei, eigene Wege zu gehen. In Galater 6, Vers 7 und 8 schreibt Paulus, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seine Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Und in 5. Mose 30, Vers 19, Himmel und Erde sind meine Zeugen. Ich habe euch heute Segen und Fluch, Leben und Tod vor Augen gestellt. Wählt das Leben, damit ihr am Leben bleibt, ihr und eure Nachkommen. Dieser von Gott gegebene freie Wille ist jedoch der Ausdruck einer konsequenten Liebe. Denn nur wer liebt, wer sein Gegenüber wirklich liebt, der gibt ihm die freie Wahl, sich selbst zu entscheiden. Und demnach bringt diese freie Wahl, diese Freiheit auch ein Risiko. Denn das Risiko, sich selbst falsch zu entscheiden. Und deswegen meine Frage, ist nun Gottes Schöpfung also unperfekt? Ich würde sagen, ja. Ja, das könnte man so sagen, aber nur weil sie perfekt ist. Es ist ein Ausdruck einer konsequenten Liebe. Gott hat uns den freien Willen gegeben. Und ich glaube, dass viele Dinge heutzutage, die wir so erleben, dass sie wirklich hausgemacht sind. Konflikte, die wir haben, Armut, Krankheit, Kriege, das ist unser freier Wille, den wir ausleben. Ich möchte heute mit euch zusammen einen spannenden Charakter aus der Bibel anschauen. Einen Menschen, der tatsächlich sehr unperfekt im Gegensatz zu uns, zu vielen von uns scheint. Und obwohl er ein großer Held war, produzierte er gleichermaßen am laufenden Band Fehler. Die Rede ist von, und ihr könnt es euch vielleicht anhand der Kindergeschichte und der Einleitung schon denken, die Rede ist von David. Wer war David? Schauen wir uns mal Davids Leben an, in Kurzfassung. David war einer der bedeutendsten Könige in der Geschichte Israels. Sein Heimatort war Bethlehem. Und David war der Jüngste in seiner Familie. Er war als Hirtenjunge ganz gut zu gebrauchen. Eines Tages wurde er auf Anweisung von Gott durch den Propheten Samuel gesalbt zum König. Gott sagte, dass David der nächste König sein sollte und dass Samuel ihn salben sollte. Doch bis er den Thron besteigen konnte, dauerte es noch einige Zeit. Zunächst wurde er erstmal an den Hof von König Saul, dem damaligen König, als Harfenspieler geholt. David war sehr musikalisch und er konnte mit seiner Harfe, mit seiner Musik, die er gemacht hat, konnte er Gemüter beruhigen, sagte man. Und König Saul litt unter Schwermut. Ihm ging es nicht gut und er hatte eine Art Depression, würde ich sagen. Und mit dem Harfenspielen konnte David das Ganze lindern. Wir kennen aber auch die Geschichte von David und Goliath, wo David lediglich mit einer Steinschleuder den großen Philister Goliath besiegte, vor dem alle anderen Angst hatten und sich nicht getraut haben, gegen ihn anzutreten, nahm der kleine David, der junge David, eine Steinschleuder und trat diesem Philister Goliath entgegen und besiegte ihn. Wir lesen auch in der Bibel von der Freundschaft von David und Jonathan. Jonathan war der Sohn von Saul, von König Saul, und es entwickelte sich eine sehr gute Freundschaft. Und so nahm die Zeit an Sauls Hof immer mehr Gestalt an und David wurde so zum Heerführer und konnte im Kampf gegen die Philister einige große militärische Erfolge erringen für Saul. Und Saul gab ihm zur Belohnung seine Tochter Michal. Aber wegen dieser ganzen Erfolge, die David hatte, und weil er so beliebt beim Volk war und weil Saul ahnte, dass David ihn irgendwann mit seinem Thron beerben wird, wurde er irgendwann eifersüchtig. Saul wollte seinen Thron nicht abgeben. Saul wollte seinen Thron behalten, mit allen Möglichkeiten, die er hatte. Und ich musste tatsächlich bei der Vorbereitung so ein bisschen dran denken, was sich heute vielleicht in Amerika abspielt. Da gibt es vielleicht auch jemanden, der seinen Thron behalten möchte und auf keinen Fall abgeben möchte. Saul war aber auch bereit dazu, David umzubringen. Doch David konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zweimal hatte David sogar die Gelegenheit, Saul zu töten, aber er tat es nicht, er verschonte ihn. Und irgendwann starb Saul und ein Teil seiner Söhne bei einem Feldzug gegen die Philister und sie kamen ums Leben. Nach Sauls Tod wurde David dann zum König und er herrschte erst über die Südstämme Israels und wenig später über die Nordstämme Israels. David eroberte Jerusalem und machte es zur Hauptstadt seines Reichs. Er baute einen Königspalast und er holte die Bundeslade wieder nach Jerusalem. Aber unser König David hatte auch Schattenseiten. So war es so, dass er Ehebruch mit einer Frau namens Bathseba begann. Und er versuchte, das ungeborene Kind dem Mann von Bathseba, Uriah, unterzuschieben. Dieser fiel aber nicht auf diese List rein und so ließ David ihn umbringen, indem er ihn an vorderster Front kämpfen ließ. Nach dem Tod von Uriah nahm David Bathseba zu seiner Frau. David war also nicht nur ein König von Gott erwählt, ein Held, der das Volk von den Philistern befreite, ein Mann, der sehr beliebt und klug war und auch noch gut aussehend. Nein, David war auch ein hitziger Mensch, ein Lügner, ein Ehebrecher, ein Mörder. Und über diesen durchaus unperfekten König lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 22. Doch nachdem Saul 40 Jahre regiert hatte, verstieß ihn Gott und erhob David auf den Thron. Ihm stellte er folgendes Zeugnis aus. In David, dem Sohn Isais, habe ich einen Mann gefunden, wie ich ihn mir wünsche. Er wird mir alle meine Pläne ausführen. In anderen Übersetzungen lesen wir, ein Mann nach meinem Herzen, sagt Gott. Und ich frage mich, wie kann das sein? Kannte Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, kannte er David nicht? Wusste er nicht, was er für ein Typ ist? Ein Mörder? Ein Lügner? Ein Ehebrecher? Hat er seine Biografie nicht gelesen? Wie kommt Lukas dazu zu sagen, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist? Aber warte, das ist ja ein Zitat Gottes. Gott hat selber gesagt, dass David ein Mann nach seinem Herzen ist. Und ich muss sagen, ich habe mir viele Wochen Gedanken darum gemacht, wie kann Gott so etwas, so ein Prädikat für David ausstellen. David, der doch so große Fehler hat, größere Fehler als wir vielleicht. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns so schlimme Taten nicht getan haben. Und ich habe mir die Frage gestellt, was macht David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes? Wie konnte David ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Und das möchte ich mit euch zusammen anschauen, anhand der Bibel, an drei Punkten. Der erste Punkt, David stand zu seinen Fehlern. David war zwar auf der einen Seite barmherzig, ein barmherziger König, aber er war in erster Linie auch sehr ehrlich und streng mit sich selbst. So nahm er seine eigenen Fehler oft sehr ernst und stand dazu, wenn er sündigte. Als der Prophet Nathan David auf den Ehebruch hinwies und auf den Mord und die Lügen mit den Lügen konfrontierte, konnte David nicht anders, als seine Fehler einzugestehen. Und das lesen wir im Psalm 51, den David kurz darauf geschrieben hat, wo steht ab Vers 4, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich alleine habe ich gesündigt, ja. Ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Und Vers 8, du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im Tiefen meines Herzens Weisheit. Und Vers 19, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. David kannte Gott sehr gut. David wusste genau, wie Gottes Herz schlägt. Und wir lesen ja auch, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war, dass ihre Herzen gleich oder ähnlich schlugen. Und wir sehen das auch noch in anderen Geschichten in der Bibel über David, wo David aus Hochmut zum Beispiel das Volk zählen ließ und später zu seinem Fehler stand. Aber auch die vielen anderen Geschichten über David und die Psalmen, wenn wir sie lesen, zeugen von einem unperfekten König, der offen zu seinen Fehlern stand und Reue zeigte und Gott um Vergebung bat. Und das Gute bei David war, er beschuldigte niemals jemand anderen für seine Fehler. Er entschuldigte sich nicht mit seiner Familiengeschichte, mit dem, was er in der Kindheit erlebt hatte, mit dem ganzen Druck, den er hatte, dadurch, dass er König war. Er lief niemals vor dem Licht weg, sondern er biss die Zähne zusammen und gab sich seiner Schuld ganz hin und brachte sie in Ordnung. Und ich denke, wir alle kennen diese Situation in unserem Leben, wo wir anderen Menschen vielleicht gewollt, vielleicht ungewollt, Unrecht tun. Wo wir etwas kaputt machen, das uns nicht gehört. Und in diesen Situationen um Vergebung zu bitten, ist schwer. Das ist nicht einfach. Ich kenne weniges, was mir im Leben schwerer fällt, als um Vergebung zu bitten. Oft ist es mein eigener Stolz, der mir im Weg steht. Und so geht es vielen auch in Bezug auf Gott. Aber wir haben gelesen, Gott vergibt einem aufrichtigen Herzen. Wir Menschen sind nicht perfekt und ob du ohne Gott lebst oder mit ihm, du wirst immer wieder Fehler machen. Die Frage ist, wie gehst du mit diesen Fehlern um? Versuchst du sie unter den Teppich zu kehren oder womöglich die Schuld einem anderen zu geben? Vielleicht machst du deine Kindheit dafür verantwortlich, wie du bist. Oder andere Menschen. Ich möchte dir die Frage stellen, wie sieht es mit dir aus? Stehst du zu deinen Fehlern? Gibst du den Umständen und deiner Vergangenheit die Schuld? Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben, für deine und meine Fehler. Dies tat er aus reiner Liebe und aus Vergebung zu uns. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, dich persönlich. Wo hast du Dinge in deinem Leben, die du Gott oder einem Mitmenschen noch nicht bekannt hast? Und ich möchte dich bitten, jetzt einmal tief in dich reinzuschauen. Und ich weiß, wir Menschen sind super gut darin, Dinge, Schuld tief in uns zu vergraben, ganz tief in unserem Herzen einzuschließen, hinter großen Mauern zu verstecken. Aber ich möchte, dass du dir jetzt einmal Zeit nimmst, tief in dein Herz zu schauen. und zu schauen, wo du Gott um Vergebung bitten kannst und musst. Der zweite Punkt. David vergab bereitwillig. David war nicht nur ein Mann, der selber zu seinen Fehlern stand, sondern er vergab auch bereitwillig. So haben wir es gelesen in 1. Samuel, wie Saul versuchte, erst David mit einem Speer zu töten. Und nachdem David dann auf der Flucht vor Saul war und Saul mit 3000 Kriegern hinter ihm her war, ihn zur Strecke zu bringen. Und obwohl David in dieser Verfolgungszeit die Gelegenheit hatte und so eine gute Gelegenheit, Saul zur Strecke zu bringen, hat er es nicht getan. Wir lesen in Samuel, wo Saul mit seinen Kriegern Rast macht und ja, auch ein König Saul muss mal Notdurft verrichten und er geht dazu in eine Höhle. Und in dieser Höhle verstecken sich aber auch David und seine Männer. Und David kriegt davon mit, dass Saul in dieser Höhle ist und er schleicht sich an ihn ran. Und es wäre nur ein Hieb gewesen. Saul wollte ja ihn töten. Saul trachtete ihm nach dem Leben. Es war nur ein Hieb. Aber David schnitt nur einen kleinen Zipfel von dem Mantel von Saul ab und verschonte Saul. Später lesen wir noch von einer Geschichte, wo Saul hinter David her ist. Und auch da nutzt David nur die Gelegenheit, Saul zu sehen und in das Camp zu gehen. Aber er verschonte ihn. Und das Krasse ist, was wir über David lesen später, als Saul und seine Söhne starben im Kampf gegen die Philister, konnte David nicht anders als trauern. Er weinte um Saul. Er weinte um den, der ihn doch töten wollte. Anschließend schrieb David sogar ein Trauerlied zu Sauls Ehre. Wir lesen in 2. Samuel 1, Vers 17 und 18, und David stimmte dieses Klagelied an über Saul und seinen Sohn Jonathan. Und er befahl, dass man die Kinder Judas das Lied von dem Bogen lehren sollte. Aber auch in anderen Geschichten lesen wir später, dass David ja Vergebung hatte für Abner zum Beispiel, einem Cousin von Saul, oder Mephibosheth, dem Enkel Sauls. Er hatte Vergebung für sie und hatte Liebe für sie. David wusste genau, wie man vergibt, weil er Vergebung erfahren hat. Und von Jesus selbst abgesehen kennen wir keinen, der seine Feinde so liebte, wie David es tat. Es gab keinen alttestamentlichen König wie David, der bereit war, Rebellen aufzunehmen und Sünden derjenigen zu übersehen, die gegen ihn gewesen sind. Wir haben in dem ersten Punkt schon erkennen dürfen, wie schwer es ist, eigene Fehler einzugestehen und Gott um Vergebung zu bitten. Und ich glaube, dass es für manche vielleicht sogar noch schwieriger ist, anderen zu vergeben. Und auch jetzt möchte ich dich herausfordern. Nimm dir mal eine Minute und denke über Menschen nach, aus deinem Umfeld, von deiner Arbeit, aus deiner Nachbarschaft, aus deiner Gemeinde. Wer hat dich verletzt? Und wem trägst du noch immer diese Verletzung hinterher? Ich sage dir, es wird Zeit, loszulassen, Vergebung auszusprechen. Es kann erst heilen, wenn du loslässt. Ich wünsche mir, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes vergibt. Der dritte Punkt. David war immer treu. Wir durften verstehen, dass David nicht nur ein Mann war, der zu seinen Fehlern stand und auch ein Mann, der anderen vergab. Eine weitere Eigenschaft von David war, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war und dass er Gott treu war. In der ganzen Geschichte um David lesen wir kein einziges Mal davon, dass David andere Götter angebetet hat. Und wir lesen immer wieder, dass David Gott an erster Stelle gestellt hat. Ganz im Gegensatz zu seinem Sohn Salomo, wo wir lesen in 1. Könige 11, Vers 4 bis 6, und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, zu der Zeit war Salomo König, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. So lief Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Ziduiner, und Milkom dem Greuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht völlig nach wie sein Vater David. Salomo hatte ein geteiltes Herz. Auf der einen Seite lesen wir, dass er dem Herrn nur nicht völlig nachfolgte. Auf der einen Seite gehörte sein Herz Gott und auf der anderen Seite gehörte sein Herz den anderen Göttern. Er hatte ein geteiltes Herz. Und wir lesen noch von anderen Königen, die später goldene Kälber erbauen ließen. Von David lesen wir aber nur, dass er Gott treu war, dass er ihm folgte. In Apostelgeschichte 13, Vers 22, die wir eben schon gelesen haben, lesen wir in der Schlachterübersetzung: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen, der all meinen Willen tun wird. Das Herz David schlug wie Gottes Herz. Sie hatten einen Herzschlag. Und immer wieder lesen wir in der Bibel darüber, dass David nach dem Willen Gottes fragte: Herr, was soll ich tun? Herr, was soll ich in dieser Situation tun? Herr, was soll ich in der anderen Situation tun? David hat sich nicht auf sich selbst verlassen, sondern er hat Gott gefragt. David suchte nach Gottes Führung. Ich habe mir die Frage gestellt: Was ist ein geteiltes Herz für mich? Was ist ein geteiltes Herz für uns heute? Und ich habe mir ein paar Fragen gestellt. Will ich Gott gefallen oder will ich den Menschen gefallen? Will ich etwas Gutes tun für die Menschen oder strebe ich nach etwas Gutem für mich? Wo geht mein Geld hin? Außer vielleicht in den Aldi. Wo geht meine Zeit hin? Welche Prioritäten setze ich? Und ich weiß, dass es gerade in der heutigen Zeit und vielleicht sogar für die Jüngeren unter uns super schwer ist, sich zu entscheiden, Prioritäten zu setzen, weil das Angebot ist riesig. Es kann immer eine bessere Sache um die Ecke kommen. Lieber nicht festlegen, lieber nicht entscheiden. David hat Prioritäten gesetzt. Es gab für ihn nur einen Gott. Und diesen Gott hat er sein ganzes Leben gegeben. Und die letzte Herausforderung, die ich dir stellen möchte, oder die Frage, die ich dir stellen möchte, ist: Hast du ein ungeteiltes Herz, wie wir es von David lesen? Oder sind da noch andere Dinge, die uns viel wichtiger sind, die wir über Gott stellen? Ich möchte zusammenfassen. Wie konnte also unser unperfekter David den Zusatz bekommen, ein Mann nach dem Herzen Gottes? Wie hat er das geschafft? Und vielleicht gibt es noch mehr Gründe als diese drei, die ich genannt habe, sicherlich sogar. Aber ich möchte die drei nochmal aufführen. Punkt 1, David stand zu seinen Fehlern. Er wusste genau, wenn er Mist verzapft hat, und er wusste ganz genau, dass er Gott um Vergebung bitten musste. Und er hat da auch kein Geheimnis draus gemacht. Er hat kein Hehl draus gemacht, dass er unperfekt war. Er hat es in den Psalmen geschrieben und wir lesen von ihm, dass er offen und ehrlich zu seinen Fehlern stand. Was können wir aus Davids Umgang mit seinen Fehlern lernen? Der zweite Punkt: David vergab denen, die ihm Unrecht taten. Wir lesen es an der Geschichte mit David und Saul. Unfassbar. Saul wollte David töten, mehrfach. Und David vergab ihm immer wieder. Und er trauerte sogar später um ihn, als er starb. Und ich möchte dir nochmal die Frage stellen: Wo musst du vergeben? Wo trägst du schon ganz lange was mit dir rum? Vielleicht aus irgendeinem Konflikt. Und wenn du darüber nachdenkst und ehrlich zu dir bist, dann kommt es hoch. Dann möchte ich dir Mut machen: Leg es ab. Vergib. Vergib anderen. Damit du frei wirst. Damit du ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden kannst. Und der dritte Punkt. David hatte ein ungeteiltes Herz und er war Gott treu. Und er fragte Gott immer wieder nach seinem Willen. Und ich glaube, das ist sehr schwer für uns Menschen, Gott immer wieder nach seinem Willen zu fragen. Denn wir wollen doch selber entscheiden. Wir wollen doch selber, ja, unseren Weg bestimmen. Warum sollen wir Gott fragen? Aber Gott hat den richtigen Weg für uns. Und er weiß, wo es lang geht. Und er weiß, was gut für uns ist. Und wisst ihr, diese Geschichte von David, die wir hören durften, erinnert mich immer wieder an das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Er ist am Kreuz für uns gestorben, damit unsere Sünde, unsere Verfehlungen, unsere Fehler, die wir tun, damit diese vergeben werden können. Jesus lehrt uns aber auch selber im Neuen Testament ganz viel über Vergebung und wie wichtig es ist, dass wir auch anderen vergeben. Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, Gott besser kennenzulernen, Gottes Wesen noch besser zu begreifen, noch mehr nach Gottes Willen zu fragen. Und wir haben es vorhin in der Kindergeschichte gehört, in all unserer Unperfektheit ist Gott der, der unsere Unperfektheit mit seiner Perfektheit auffüllt. Und so können wir vor ihm bestehen. Gott möchte das, was wir nicht können, unsere Defizite, möchte er auffüllen. Und ich wünsche mir, dass ich und dass du ihm immer wieder die Gelegenheit dazu geben. Amen.